Little Evil,
der True Crime Podcast mit Schuss.
Hallo Alina.
Hallo Kim.
Cheers.
Und was fehlt euch?
Die Getränke.
Ja. Wir haben es irgendwie vergessen und außerdem haben wir heute noch was richtig Cooles vor, worüber wir euch auch noch aufklären werden.
Yes.
Und dann trinken wir mit einer anderen Freundin, die noch kommt, noch genug. Also.
Genau.
Ist das okay so?
Exakt.
Ja.
Das ist der Plan. Und außerdem müssen die Getränke noch ein bisschen kühlen, weil der Frühling kommt. Wir haben 12 Grad draußen im Getränkemarkt, war es auch nicht kälter.
Nee, definitiv.
Also mein Kühlschrank muss erstmal arbeiten jetzt.
Ja, der Arme.
Genau.
Okay, willst du denn mal erzählen, was wir für ein Thema haben?
Ja, wir haben heute ein Thema, das Alina sich ausgesucht hat.
Mehr oder minder.
Ja, und zwar Untreue.
Genau, und ich hatte tatsächlich kurz überlegt, weil es gibt ja im Strafgesetzbuch auch den Paragraphen zur Untreue. Das ist aber natürlich keine Untreue bei der Partnerschaft, sondern eben Veruntreuung von irgendwelchen Firmengeldern etc.
Und das wäre jetzt nicht dasselbe gewesen.
Genau, und ich hatte tatsächlich kurz überlegt, einfach so ein Feld zu droppen. Aber
dann hätte ich dich gesteinigt.
Genau, ich habe es auch gelassen, weil da so viel Know-how dann hintersteckt.
Know-how.
Ja, Know-how. Genau, was? weil da dann so viel hintersteckt, dass das einfach so ausufernd gewesen wäre. Mhm. Falls euch das interessiert, schreibt uns das gerne. Dann kann man dazu auch nochmal vielleicht eine separate Folge machen. Aber so denke ich, beschränken wir uns quasi aufs Fremdgehen.
Ja, hast du schön gesagt.
Ja, oder?
Das hast du sehr schön gesagt. Genau, das ist unser Thema heute. Möchtest du noch ein Pflanzenupdate geben?
Ja, es wird immer beschissen. Ach, mehr
ich glaube, es hat sich gar nicht verändert seit dem letzten Mal, oder?
Doch.
Also das hier ist jetzt halt, das hier ist jetzt wirklich tot?
Ja, ich weiß nicht. Es ist
Könnt das hier auch abreißen?
Es ist beschämend, es ist wirklich.
Aber ich habe sie gegossen neulich.
Darf ich jetzt ein Foto davon?
Nein.
Oh, verdammt.
Wir können ein Foto machen, wenn sie tatsächlich endlich ganz tot ist und ich sie entsorge. Dann darfst du ein Foto machen und posten, okay?
Okay, machen wir so.
Machen wir einen Deal?
Ja, machen wir. Okay.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben an der Stelle.
Finde ich auch.
Genau. Wollen wir schon ein bisschen anteasern, was wir heute noch machen? Was?
Wollen wir es anteasern oder gleich droppen? Das ist die Frage hier.
Wir können es auch gleich droppen.
Ja, dann machen wir doch das.
Okay, dann eine kurze Werbung.
Werbung.
Werbung. Ihr solltet aber unbedingt reinhören, denn es lohnt sich. Wir haben nämlich Magnificum als Kooperationspartner gewinnen können. Und Magnificum ist ein deutsches Unternehmen aus Stuttgart und produziert Krimi-Spiele für zu Hause. Ihr bekommt dann eine Fallakte zugeschickt zu einem Mordfall, den ihr selbst lösen müsst. Und dazu bekommt ihr dann natürlich die Hinweise und Indizien mitgeliefert. Und die Verpackung ist übrigens auch komplett plastikfrei.
Dinge, die mir sehr gut gefallen.
Dinge, die Janina sehr gut gefallen, genau. Und wir beide lieben sowas, ja.
Genau.
Und das Team Magnificum hat uns ein Spiel zur Verfügung gestellt, das wir an euch verlosen dürfen. Und diese Verlosung beginnt am 23.04.
Das ist Sonntag.
Genau, der Sonntag nach dem Erscheinen dieser Folge auf unserem Instagram-Account, nämlich
little.evil.podcast.
Wunderbar. Und das Gewinnspiel läuft eine Woche, also bis Sonntag die Woche darauf. Genau. Alles, was ihr tun müsst, ist uns und magnificum_net zu folgen. Wir verlinken die euch aber auch nochmal. Und kommentiert den Namen des Mordopfers aus dem Fall die Firmenfeier.
Keine Sorge für denjenigen oder diejenigen, die sich das jetzt hier nicht aufschreiben wollen. Wir schreiben das natürlich alles nochmal unter dem passenden Post, der dann kommt. Und dann könnt ihr gerne teilnehmen.
Exakt. Und die Info zu der Frage, die wir euch stellen, bekommt ihr entweder auf der Website www.magnificum.net. Und den Link schreiben wir euch natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung rein.
Genau.
Oder vielleicht bekommt ihr auch hier in der Podcast-Folge heute
Ein Hinweis.
Ein Hinweis, genau. Seid auf jeden Fall aufmerksam. Und an der Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich beim Team von Magnificum für die Zusammenarbeit bedanken.
Definitiv. Wir haben uns riesig gefreut, weil das echt cool ist. Wir spielen gerne solche Spiele. Und ihr sicherlich auch, weil das ist, also mein Herz schlägt ja immer beim Rätseln höher und dann noch Öko-Rätseln. Besser geht's eigentlich.
Ja. Gar nicht. Und heute haben wir uns sogar eine Polizistin für unseren Spieleabend mit dazu gebucht. Genau,
denn das ist, was wir nachher noch machen. Genau. Uns wurde nämlich auch ein Spiel netterweise zur Verfügung gestellt.
Damit wir wissen, was wir bewerben.
Genau.
Und keine Sorge, sollte es uns nicht gefallen, dann werdet ihr diese Werbung nicht hören.
Ja.
Also die wird dann nochmal approved im Nachgang.
Genau. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
Werbung Ende.
Ja.
Gut. Okay, dann
kommen wir zum Part, den ich immer auch sehr gerne mag, und zwar unser komisches Gesetz.
Okay. In Florida dürfen ledige, geschiedene und verwitwete Frauen an Sonn- und Feiertagen nicht Fallschirm springen.
Oh, ist ja auch was man regelmäßig macht. Also der Durchschnittsmensch springt bestimmt regelmäßig Fallschirm.
Ja, ich verstehe halt aber vor allem auch nicht, wie, also es gibt ja, man sagt ja immer, so komische Gesetze entstehen, weil es mal irgendeinen Dummen gab, der es getan hat, ne? So wie Elche aus Flugzeugen schmeißen.
Das macht ja keinen Sinn.
Nee, das ergibt einfach zero Sinn.
Also das heißt quasi, wenn ich verheiratet bin, dann darf ich.
Ja.
Hä?
Als Single darfst du nicht. Und wenn dein Mann gestorben ist, wofür dann du durchaus nichts kannst,
in den meisten Fällen zumindest nicht. In den meisten. Wir haben schon aus dem Podcast gelernt, es ist auch anders.
In den meisten Fällen kannst du nichts dafür. Ja. Und dann darfst du auch nicht aus dem Flugzeug springen.
Ich verstehe nicht.
Also du darfst schon aus dem Flugzeug springen, du darfst noch nicht Fallschirm springen.
Ja, einfach so rausspringen ist auch nicht so cool.
Nee, aber vielleicht kannst du paragliden.
Das stimmt. Aber dann springt man ja eigentlich nicht aus dem Flugzeug. Mhm. Ja, genau. Aber gut, das ist, wie es ist.
Ja. Naja, gut. Gut. Dann gehen wir in den Fall, würde ich sagen. Ich lehne mich zurück.
Machen wir.
Ich habe nichts zu trinken, aber ich...
Du musst da jetzt durch,
würde ich sagen. Ich mache den Kaktus.
Genau.
Okay, schieß los.
Ich habe mich mit einem Fall befasst, der sich um Gewalt, Steroide, Bodybuilding und Frauengeschichten handelt.
Stopp, du brauchst noch eine Triggerwarnung.
Ich wollte gerade sagen, kurze Triggerwarnung an der Stelle.
Wow, du bist so schlecht da drin.
Nein, ich habe das schon aufgeschrieben hier. Gut. Kurze Triggerwarnung an der Stelle. Ich habe mein Versprechen gehalten. Es handelt sich nicht um einen Mord an einem Kind.
Zur Abwechslung.
Aber es geht darum, dass die Hauptprotagonistin als Kind misshandelt wurde. Also für jeden, der das nicht so gut verknüpfen kann.
Verknüpfen?
Ja, sollte das...
Sagt man das
überspringen.
So?
Ja.
Was ist das denn für ein süßer Ausdruck?
Oder?
Ja.
Okay. Sally wurde am 29. Mai 1960 in Allentown, Pennsylvania, geboren. Schon als Kind musste sie leider sehr, sehr viel Gewalt erfahren, denn ihr Vater war schwer alkoholabhängig, hat dadurch starke Aggressions- und Wutausbrüche gehabt und hat ihre Mutter misshandelt und auch sie. Das Hauptopfer war zwar die Mutter, aber wie gesagt, auch sie ist nicht unberührt geblieben. Genau. Gott sei Dank ist es so, dass der Vater die Familie schon verließ, als sie 3 Jahre alt war. Und da muss ich jetzt sagen, es gibt unterschiedliche Quellen. Manche Quellen sagen, die Mutter hätte ihn verlassen. Andere sagen, der Vater ist abgehauen. Also das weiß man nicht so.
Ja, aber es gab eine Trennung.
Genau. Und Sally hat auf jeden Fall als Kleinkind schon immer beobachtet, wie ihre Mutter misshandelt wurde. Und so ist es auch tatsächlich so, dass sie mit gerade einmal 8 Jahren berichtet, also einer Freundin erzählt, dass der Vater die im 8. Monat schwangere Mutter immer wieder in den Bauch trat. Also wirklich immer wieder und immer wieder. Sallys Mutter heiratet dann erneut und bekommt noch 2 weitere Kinder. Der Stiefvater allerdings lässt Sally schon ziemlich dolle spüren, dass er seine eigenen Kinder, sage ich mal, mehr liebt als sie. Das kann man unter anderem daran festmachen, dass die Kids von ihm, also seine leiblichen Kinder, immer neue Klamotten gekriegt haben. Und sie musste halt immer mit alten, abgewetzten Kleidern rumrennen. Dann war es so, wenn sie Mist gemacht hat, wurde sie von ihm misshandelt, also geschlagen, jetzt nicht sexuell, sondern geschlagen. Mhm. Und wenn die anderen beiden was falsch gemacht haben, dann hieß es so, oh, aber bitte nicht nochmal machen. Ne? Mm. Also alles furchtbar, wenn man es mal so zusammenfassen kann. Und all diese Umstände führen dann auch dazu, dass Sally schon recht früh zu Aggressionen und auch starker Wut neigt. das Ganze ist dann auch so, dass sie da wirklich ausrastet, irgendwo gegenschlägt und ja, gut, man versteht vielleicht, woher es kommt. Ne?
Ja, sie hat kein Ventil für ihre Wut irgendwie, ne?
Total, total. Und als Sally dann mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt, verschlimmert sich die Situation noch. Und jetzt ist, sage ich etwas, was nicht meiner Auffassung und ich weiß auch nicht deiner Auffassung entspricht, aber die Aussage ihrer Eltern war, dein Partner ist schwarz, den wollen wir hier nicht. Also, ja.
Weißt du, Bescheid.
Ne? Ja, und ist halt auch dann so in den Ende 70ern gewesen. Da war das ja noch, leider Gottes, mehr verbreitet als jetzt.
Ich glaube, das gibt es leider heute auch noch.
Ja, zu viel, zu viel. Definitiv. Während Sally die Hautfarbe im Endeffekt egal war, denn Mensch ist Mensch, konnte ihre Familie das überhaupt nicht akzeptieren. Immer wieder gab es Streit, immer wieder gab es Ärger und er war auch nicht zu Hause willkommen. Als Sally dann endlich zur Highschool kam, hat sich ihre Leidenschaft und ihr wirkliches Talent gezeigt, denn sie war eine Spitzensportlerin, also wirklich, die hatte nur Einsen, war super im Tauchen und es war dann sogar so, dass ihre ehemaligen Trainer sie bei Olympia gesehen haben. Doch, wie du dir vielleicht denken kannst, sollte es nicht dazu kommen, denn weder ihre Mutter noch ihr Stiefvater wollten sie finanziell unterstützen. Und der Weg zu Olympia, natürlich, du musst erstmal Trainer bezahlen und. Und sie selber konnte sich das nicht leisten.
Woher? Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob ihre Mutter und ihr Stiefvater die finanziellen Mittel gehabt hätten, aber sie wollten sie um keinen Cent der Welt da irgendwie unterstützen. Und das ist für sie natürlich auch erneut so eine große Enttäuschung, Zurückweisung. Sie ist verletzt, sie ist traurig. Aber für sie ist halt klar, sie möchte weitermachen und schreibt sich an einem College ein, durch welches sie dann Sportlehrerin werden kann. Also es ist zwar nicht Olympia, aber sie macht zumindest was mit ihrer Leidenschaft und genau. Sie arbeitet dann nebenbei, aber es ist leider so, dass ihr im letzten Semester, also nach 3,5 Jahren, das Geld ausgeht und sie abbrechen muss.
Nein!
Sie muss leider abbrechen.
Das ist ein Studienkredit.
Genau, aber vielleicht hatte sie nicht den Background dazu. Ich weiß nicht, wie das genau in den USA mit den Studienkrediten ist. Auch damals ja.
Studieren ist ja auch sehr teuer in den USA.
Wahnsinnig teuer und vor allem musst du da alles Mögliche studieren, außer die wichtigen Dinge. Also, ne? Genau. Natürlich gibt es auch da keine Unterstützung, weder von den Eltern noch sonst irgendwer. Sie muss aufhören und geht dann zur Marine. Und da sollte es nicht lange dauern und ihr Leben nimmt eine schöne Wendung an, denn sie trifft auf Anthony. Schön ist jetzt allerdings relativ. Sie sagt, das war halt Liebe auf den ersten Blick. Die beiden heiraten super schnell und bekommen auch 3 Kinder. Aber eine glückliche Ehe sieht irgendwie anders aus, denn schon kurz nach der Hochzeit fängt Anthony an, Sally zu erniedrigen. Zunächst verbal und später wird Sally dann auch von ihrem Anthony geschlagen. Gott sei Dank lässt sie sich dann scheiden, gibt aber das jüngste Kind zur Adoption frei. Das muss gerade erst geboren gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Als alleinerziehende Mutter zieht Sally um und fängt an, im Camp Pendleton in San Diego zu arbeiten. Also sie ist nach wie vor noch in der Marine und macht dort auch Karriere und beginnt aber auch zu dem Zeitpunkt mit Bodybuilding. Darin findet sie, so nach dem ganzen Sportlichen, was sie gemacht hat, erneut quasi ihre Leidenschaft und ihre Liebe zum Sportthema wieder. Und sie nimmt dann auch ziemlich schnell an Wettbewerben teil, ist da auch erfolgreich und macht sich irgendwie so ein, ja erstmal auf der Ebene, wo sie wohnt.
Lokalen Namen.
Genau, einen lokalen Namen. Und ihr Erfolg macht sie halt mega glücklich, sie fühlt sich endlich mal wieder gut und in einer gewissen Art und Weise frei. Also natürlich, die Frau hat genug Probleme, die hat 2 Kinder zu Hause, die sie ernähren muss, muss den Sport finanzieren und. Aber sie ist endlich mal wieder glücklich. Und sie sagt später selbst über sich, dass sie eine winzige Frau war, die von Männern umgeben war und sie wollte stark sein. Also hat sie weitergemacht.
Irgendwie sehr löblich, ne?
Ja, in den 80ern bzw. so späte 80er Jahre gewinnt sie dann 2-mal den USA Services Physics Championship. Das ist, glaube ich, von der Bundeswehr oder von der Marine, von der Army da aus veranstaltet, so ein Bodybuilding
Contest,
genau. Und daraufhin sollte es dann für sie auch richtig losgehen. Sie achtete wirklich penibel auf ihre Ernährung und verbrachte jede freie Sekunde, die sie hatte, mit Bodybuilding. Wie man sich vielleicht dann auch vorstellen kann, ist das zu der Zeit noch eine absolute Männerdomäne. Also da waren, klar waren vereinzelt auch Frauen, aber größtenteils waren es einfach Männer. Und zu dem Zeitpunkt war ja Arnold Schwarzenegger auch gerade so im Kommen, ist durch die Filme bekannt geworden und war ja auch Bodybuilder. Mhm. Und alle wollten so sein wie er. Und so lernt Sally, als sie 27 ist, den Bodybuilder Ray McNeil kennen. Er ist zu dem Zeitpunkt 23, also ein bisschen jünger als sie. Aber sofort stimmt die Chemie und die beiden gehen eine Beziehung miteinander ein, sind glücklich. Und von vielen wird Ray als sanftmütiger Riese beschrieben. Also der war wirklich, ich zeig dir später noch ein Foto, der war echt riesig. Auch wieder ein schwarzer Mann, aber das stört sie, wie gesagt, überhaupt nicht. Und sie ist einfach glücklich. Und schon 2 Monate später heiraten sie. Aber leider ist auch diese Ehe nicht ganz prickelnd, obwohl der Lifestyle der beiden eigentlich perfekt übereinander passt. Die haben dasselbe Hobby, die haben dieselben Vorlieben, macht denen alles Spaß, die können zusammen trainieren gehen. Also eigentlich echt schön. Aber schon von Anfang an beschreiben Freunde des Paares diese Beziehung, beziehungsweise dann Ehe, als ein einziges Auf und Ab. Bereits auch, also auch hier wird kurz nach der Eheschließung die Beziehung halt auch schon körperlich und es folgen wieder Schläge. Allerdings in dem Fall von beiden Seiten aus. Denn auch...
Ist übrigens auch nicht besser.
Nee, und auch Sally hat wieder diese schlimmen Wutausbrüche, die sie als Kind und Teenagerin schon hatte und kann es einfach nicht mehr zurückhalten. Aber es folgen halt auch von Ray dann so die übelsten Provokationen. Also er betitelt sie zum Beispiel als Gebrauchtware, was ich schon mal übel finde. Mhm. Und so geht das halt weiter und so steigert sich das Ganze auch immer mehr. Es wird immer körperlicher.
Komplett ungesunde Beziehung einfach, ne?
Genau, aber Sally bleibt. Also die bleiben zusammen und für beide ist das natürlich an sich nicht so gut. Aber von außen werden die beiden als so eine Art Power-Couple gefeiert, denn beide haben riesige Erfolge auf Wettkämpfen im Bereich Bodybuilding und die sind halt auch so... So, die werden gesehen, sie werden angeguckt. Jeder weiß, wer sie sind. Also es ist halt einfach...
Insta versus Real Life quasi.
Ja, genau. Könnte man genau so sagen. Und viele beneiden sie auch um ihre Körper. Also gerade in der Bodybuilding-Szene wollen viele so sein wie die beiden. 3 Jahre nach der Hochzeit wird Sally dann aus der Marine entlassen. Sie hat ihre Zeit durch und sie muss ihr Geld nun anders verdienen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Sagt dir Muskelanbetung etwas?
Mm-mm.
Ich muss das auch googeln tatsächlich. Mir hat das auch gar nichts gesagt.
Also ich habe ja auch viel Sport gemacht, aber mir sagt das auch nichts.
Und zwar ist das, man könnte sagen, so eine pornografische Kategorie. So wird das zumindest viel betitelt. Okay. Und
woher sollte ich das dann kennen?
Ja, keine Ahnung. Dieses Ganze ist, wie man sich vielleicht denken kann, für Muskelbegeisterte. Und sie lässt sich zum Beispiel für Fotos bezahlen, auf denen sie, also so quasi Onlyfans von früher, auf denen sie dann posiert mit, also nicht unbedingt nackt. Also das eine hat sie zum Beispiel wie bei Top Gun oder so einfach so ein Muscle-Shirt an mit hier so Munitionsgürtel und allem drum und dran. Auf anderen Fotos hockt sie auf einer Harley und posiert da ihre Muskeln.
Also ein bisschen Model-mäßig, ne?
Genau. Das Ganze geht aber noch weiter, denn manche Männer bezahlen sie dafür, mit ihr einen Ringkampf auszuüben. Auch so eine Art Contest, wo verglichen wird, wer mehr Muskeln hat. Und das geht sogar so weit, dass Sally sich mit manchen Männern im Hotel trifft und die zahlen ihr $300, um von ihr verprügelt zu werden.
Also eine damals moderne, wie nennt man die, Domina?
Quasi, nur dass sie keine Latexmasken oder ähnliches tragen mussten, sondern...
Ich glaube, das mit Domina hat auch nicht immer was mit Latex.
Nein, aber manche haben ja so ein, zum Beispiel einen Hundefetisch oder ähnliches. Und, ne? Sie hat am Anfang für andere Labels gearbeitet, hat dann sogar ein eigenes Label gegründet mit dem Namen Killer Sally. Sie verdient damit einfach so unfassbar viel Geld, dass Ray seinen Job niederlegen kann. Was der genau gemacht hat, habe ich leider nicht gefunden. Und beide können sich endlich ihre Steroide ohne Probleme leisten. Denn wie du dir vielleicht denken konntest, nehmen ja nicht alle, aber viele Bodybuilder eben irgendwelche Mittel zu sich. Und für die, die es nicht wissen, ich habe das nur ganz knapp zusammengefasst, ganz grob, da gibt es 1000 Sachen, die man dazu sagen kann. Aber Steroide gehören zu der Stoffklasse der Lipide und spielen eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel. Wirklich jetzt absolut vereinfacht gesagt, sorgt das Ganze dafür, dass der Körper eine positive Stickstoffbilanz hat, die Proteinsynthese sich verstärkt und zusätzlich wird der Eiweißaufbau gefördert und der Abbau von körpereigenem Protein minimiert. Sprich, das führt zu einem vielfach schnelleren Muskelaufbau, aber das kann halt akute Folgen für den Körper haben. Das fängt an bei Stimmungsschwankungen bis hin zu, dass die Leute körperlich richtig krank werden können. Es gibt ja nicht nur Steroide, sondern eben auch noch Anabolika und was weiß ich, da gibt es ja 1000 Mittel, ganz so tief bin ich da auch nicht in der Materie drin. Wie man mir ansieht, brauchte ich das nie oder habe ich das nie genommen.
Alina hatte wirklich so, ich glaube, original keinen einzigen Muskel mehr im Körper, als sie braucht. So, ihr Körper ist so, ich laufe nur so auf so viel Frequenz, wie ich muss.
So ungefähr. Aber dadurch, dass er jetzt kündigen konnte seinen Job, kann sich Ray natürlich voll und ganz aufs Bodybuilding konzentrieren. Zusätzlich möchte er gerne wie Arnold Schwarzenegger auch noch Schauspieler werden.
Jetzt, er kümmert sich um die Kinder oder so.
Nein.
Nein, was denkst du?
Sally selber behauptet tatsächlich von sich, sie habe nicht wirklich viele Steroide genommen, sondern immer nur so ein bisschen, um den Muskel aufzubauen, aber eben nicht so viel, dass sie da irgendwelche Nebenwirkungen hat. Denn für sie war immer noch die Kinder an erster Stelle. Das war ihr einfach das Wichtigste und sie wollte nicht dadurch irgendwie dann entweder Bartwuchs haben oder Stimmungsschwankungen, irgendwas, was sich eben auf ihr Wesen auswirken kann. So rum. Doch diese ganze Thematik rund um den Sport, die Steroide und Geld führt halt immer wieder zu absolut ausufernden Streits zwischen Sally und Ray. Ein weiteres Thema sind andere Frauen, denn diese interessieren sich für Ray. Er ist groß, er ist augenscheinlich nett, hat eine tolle Figur für diese Szene. Also er ist da schon sehr beliebt bei den Frauen. Das heißt, die gehen dann auch zu ihm, quatschen ihn an. Und das Problem an der Sache ist nicht die Frauen, die ihn anquatschen, sondern er, der sich immer wieder auf die anderen Frauen einlässt. Das heißt, es war auch nicht nur eine lange, also nicht, als wäre das besser, aber nicht eine lange Affäre, sondern immer wieder andere Frauen. Das schmeichelt ihm nämlich, er hat Aufmerksamkeit und man geht davon aus, jetzt im Nachhinein, dass er selber eigentlich ein total unsicherer Mann war und sich dadurch so ein bisschen gepusht hat, sag ich mal. Sally verletzt das Ganze natürlich zutiefst und sie leidet sehr darunter und dadurch werden auch ihre Wutausbrüche immer mehr und die arten auch immer mehr wirklich in körperliche Gewalt aus. Nicht mehr nur rumschreien, sondern eigentlich immer in Gewalt. 1990 wird aufgrund der Ausbrüche ihr sogar verwehrt, ein Jahr lang zu Wettbewerben zu gehen. Denn sie ist in der Öffentlichkeit völlig ausgerastet und hat ein Mädchen angegriffen, mit dem Ray was hatte. Also ganz, ganz schlimm. Allerdings hat das jetzt polizeilich nicht irgendwie groß, also sie musste nicht ins Gefängnis oder ähnliches. Naja, wie gesagt, Sally wird immer aggressiver. Mal fliegt sie aus Clubs, mal bedroht sie Polizisten, mal geht sie andere Frauen an. Doch auch Ray wendet immer mehr Gewalt an. Ein Freund von ihm mit dem Namen DJ, so hat man ihn genannt, bekam das dann auch mit. Das war übrigens einer von denen, der meinte, das ist so ein sanftmütiger, guter Mensch. Und er ist total schockiert, denn der Vorfall hat wirklich alles übertroffen. Er schlug nämlich so lange auf einen anderen Mann ein, bis dieser erblindet. Also manche sagen, er hat in die Augen so eingedrückt, aber das haben so ein, zwei Quellen gesagt. Deswegen bin ich mir da unschlüssig, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber er hat ihn auf jeden Fall erblindet. Das kannst du ja auch mit äußeren Schlägen, wenn du Nerven oder so triffst. Genau. Auch die Kinder blieben jetzt leider nicht mehr verschont. Laut Sally nahm Ray Anabolika. Und immer wenn er drauf war, wurde es halt noch schlimmer. Dann konnte der überhaupt kein Halten mehr. Ray ist zusätzlich auch noch sehr, sehr eifersüchtig. Dies schwächte natürlich die Beziehung noch zusätzlich, vor allem weil es grundlos war. Und so berichtet sogar Sally darüber, dass er ihr relativ am Anfang einen Zeh und die Nase gebrochen hat, weil sie vor Ray zwei andere Männer gedatet hat, bevor die sich überhaupt kannten. Oh Gott. Ja, und da denke ich mir wieder, er ist so eifersüchtig, obwohl er die Scheiße baut mit anderen
Frauen. Ja, sowas überträgt sich ja oft, ne?
Genau. Und so kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass die beiden sich einfach gegenseitig komplett zerstören. Wirklich, die zerstören gegenseitig ihr Leben. Dreimal versuchte Sally, sich zu trennen, zog woanders hin, aber jedes Mal stand Ray wieder vor ihrer Tür und jedes Mal ist sie zurückgegangen. Ein letzter Versuch in Richtung Osten sollte endlich klappen. Doch bevor der Plan umgesetzt werden sollte, ist erstmal Valentinstag. Die Familie sitzt am Frühstückstisch und Ray verlässt die Familie kurz, um Hähnchen einkaufen zu gehen. Doch er braucht ewig und eigentlich weiß Sally, dass er nicht nur einkaufen muss. Währenddessen kam Rays Freund DJ, von dem ich eben auch schon berichtet habe, vorbei. Und Sally bittet ihn, noch etwas zu bleiben. Schließlich waren die beiden ja auf denselben Mann. DJ willigt zwar ein, sagt aber, er muss sich noch ganz kurz was zu essen holen. Doch als er zurückkam, sieht er schon Blaulicht vor der Wohnung. Rettungskräfte waren en masse da, also wirklich ein einziges Blaulicht mehr. Und er wusste halt überhaupt nicht, was passiert ist. Aber er hat gesehen, dass man Sally festgenommen hat. Sally sagt dann später aus, dass sie am Valentinstag die Kids zu Bett brachte und weiter auf ihren Mann wartete. Doch dieser kam zunächst nicht zurück. Sally wollte also Ray suchen, um ihn nach Hause zu holen. Sie dachte irgendwie, der ist nach dem Seitensprung noch in eine Bar oder irgendwas. Mhm. Sie geht halt erst ins Bad, um sich fertig zu machen, aber währenddessen kommt Ray schon nach Hause. Sofort entfachte ein riesiger Streit. Laut ihren Worten ging es in diesem Streit erstmal nur darum, dass er das teurere Hähnchen gekauft hat und das finanziell nicht drin war.
Wow.
Dieses Ganze ist dann so eskaliert, dass Ray über Sally hergefallen ist und sie massiv verprügelt hat. Ihre Kinder hörten alles mit und die Geräusche kamen ihm bekannt vor. Also die Tochter, die zu dem Zeitpunkt übrigens 11 Jahre alt ist, sagt später aus, dass sie dieses Gurgeln vom Würgen genau wieder erkannt hat und auch das Klatschen der Schläge. Das heißt, die mussten leider alles mithören. Sally konnte sich dann aber losreißen und ist ins Schlafzimmer gelaufen, hat sich erstmal verbarrikadiert. Doch aus Angst natürlich, dass jetzt ihren Kindern was passiert, kam sie wieder raus. Und sie hatte halt Angst, dass keiner von denen die Nacht überleben wird. So holte sie die von ihr versteckte, abgesägte Schrotflinte raus. Sie hatte sie versteckt, um sich und die Kinder halt zu schützen, weil eben diese Beziehung ja auch einfach vorher schon voller Gewalt war. Da kann man ja nichts anderes sagen. Sie lud sie mit Munition. Eigentlich waren es tatsächlich nur 2 Patronen, die sie geladen hatte. Sie geht zurück ins Wohnzimmer und schreit ihn an. Er schreit, geh, geh raus, lass mich in Ruhe, lass uns in Ruhe, geh einfach. Doch er geht nicht. Sie feuert in seinen Bauch und in sein Gesicht. Anschließend ruft sie den Notruf. Doch Ray, wie man sich vielleicht verstehen kann, so eine Schrotflinte, die streut ja auch. Ja,
die platzen auf.
Genau. Also Ray verstirbt an seinen Verletzungen. Da war nichts mehr zu machen. Ja. Sally wurde, wie gesagt, sofort verhaftet. Und als man sie über den Tod ihres Mannes aufklärt, schreit sie nur, dass sie dies nicht gewollt habe. Sie wird wegen Mordes 2. Grades angeklagt. Die Kinder waren zur Tatzeit 9 und 11 Jahre alt. Die beiden sind zunächst in einem Kinderheim, werden aber anschließend zu der Großmutter gebracht. Also zu Sallys Mutter. Ja, ist jetzt so die Sache, ja. Oh, und jetzt, die Presse hat wieder die beste Arbeit geleistet und sich die besten Namen einfallen lassen. Einer ist die aufgepumpte Prinzessin. Da dachte ich ja schon wieder, meine Güte. Naja. Und sie wird halt so hingestellt, als sei sie zu muskulös gewesen, um misshandelt zu werden. Und keiner außerhalb kauft ihr das so ab, wo ich mir immer denke, es ist doch auch egal, dann kannst du... Also
und vor allem, wenn er genauso muskulös ist, dann ist es doch wieder genauso wie in einer Standardbeziehung, oder nicht?
Selbst wenn nicht, heißt das ja nicht, dass er sie nicht verprügeln kann. Das ist ja auch immer so, ach, du bist ein Mann, du wurdest misshandelt, hahaha, erzähl mal nicht. Wo ich mir so denke, hä, natürlich, das kann doch genauso sein. Also,
voll.
Was ist denn los hier? Aber auf jeden Fall... wird ihr das überhaupt nicht abgekauft, zumindest außerhalb nicht, ne? Also die Polizei und so. Aber es gibt auch irgendwie schon so ein paar Indizien, die so ein bisschen dagegen sprechen. Und davon erzähle ich dir gleich. Erstmal ist es so, dass während des Verfahrens bei ihr das Battered Woman Syndrome festgestellt wird, also sprich das misshandelte Frauensyndrom, die immer wieder misshandelt werden und immer da bleiben, grob gesagt. Auch da gibt es natürlich massenweise Abstufen. Erklärungen. Kann man auch gerne euch auf Instagram posten, beziehungsweise in die Story machen. Und Sally kam halt zugute, dass die ihre Kinder einen Teil der Geschichte bestätigen konnten, was natürlich nicht für einen Freispruch reicht, zumal es weitere Ungereimtheiten gibt. So findet man zum Beispiel an Sallys Hals Fingerabdrücke, also die wurden sofort genommen nach der Verhaftung, jedoch fast nur von ihr. Und das könnte halt entweder dafür sprechen, dass sie versucht hat, die Hände von Ray zu lösen, wobei man eigentlich sagt, dann müssten an ihrem Hals direkt, weil er ja so rumgreift, müssten mehr Fingerabdrücke sein. Oder es spricht halt dafür, dass sie das Würgen inszeniert hat und sich selbst gewürgt hat. Zusätzlich wurde an Ray selbst keine DNA von Sally gefunden.
Das ist verdächtig.
Schon mal sehr komisch, genau. Ein Zweifel an der generellen Gewalt seitens Ray liegt an sich nicht vor, aber eben auch Sally hat einige aktenkundigen Gewalttaten, sodass das alles so ein bisschen
schwierig
ist. Ne? Genau, dann wird eben auch noch schnell bekannt, dass Ray bereits nach dem ersten Schuss, der wie gesagt direkt in den Bauch ging, nicht mehr handlungsfähig war. Der konnte nichts mehr tun. Und sie muss dann laut Bericht nochmal hingegangen sein, um ihn ins Gesicht zu schießen. Auch schon mal.
Ich habe mich, als du das gesagt hast, auch schon so, sie hat sein Gesicht getroffen, da habe ich schon gedacht, so, dafür musst du ein echt guter Schütze sein eigentlich, ne?
Oder direkt davor stehen.
Oder direkt davor stehen, ja.
Genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass nur durch den zweiten Schuss dann, dass man zum Thema Mord kommt, sonst wäre es eventuell Totschlag oder sogar noch Notwehr gewesen. Aber durch diesen zweiten Schuss ist es definitiv Mord.
Ja.
So wird sie tatsächlich zu 19 Jahren Haft verurteilt und mittlerweile ist sie aber auch schon aus der Haft entlassen, hat nochmal geheiratet und ist bis jetzt unauffällig.
Finde ich aber gut, dass sie verurteilt worden ist.
Voll. Voll.
Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch wenn sie ein Opfer war, ja irgendwo auch.
Beide.
Klar, ja, aber auch sie ja auch. Es gibt ja immer einen Weg.
Ja.
Also,
eine Trennung zum Beispiel.
Ja, das durchzuziehen zum Beispiel. Oder wenn du dann halt wirklich so große Angst hast, dann nimm dir irgendwie Hilfe.
Ja.
So, das wird es auch in den 80ern schon gegeben haben.
Ja.
Gewisse Anlaufstellen.
Ja, das war ja dann so schon in den 90ern sogar. Ja,
ja, ne, also so, ich finde, es gibt immer irgendwie einen Weg.
Ja.
Außer Mord.
Ich fand es halt auch so schlimm, dass sie so dargestellt wurde, ey, sie ist Bodybuilderin, als ob sie misshandelt wurde.
Ja, das ist Blödsinn.
Das ist so ein Schwachsinn.
Das ist Bullshit, ja, voll.
Also, das ist Wahnsinn. Das
ist genauso wie, ja, wie du vorhin gesagt hast, mit Männern, ne?
Ja.
Also.
Das ist immer dieses absolute Vorverurteilte, wo ich mir denke, boah. Und sie dann auch irgendwie so aufgepumpte Prinzessin zu nennen, wo ich mir denke, boah.
Einfach scheiße. Aber unsere Fälle haben schon wieder ein paar Parallelen, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt. Was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, man hat in Rays Blut 5 verschiedene Arten von Steroiden gefunden. Also der war wieder ordentlich
drauf,
genau. Weshalb auch schon nicht unwahrscheinlich ist, dass er auf sie losgegangen ist. Aber im Endeffekt wissen wir jetzt alles nur von ihr, ne, weil sie eben noch aussagen konnte. Und das, was die Kinder gesagt haben, genau. Wie es nun wirklich war, ist ja immer so.
Wird man nie erfahren.
Ja, genau.
Das stimmt. Wobei, wäre dieser DJ geblieben, wäre es wahrscheinlich nicht passiert, ne?
Kann natürlich
auch
sein.
Oder erst später.
Ja. Also ich glaube, dass das vielleicht etwas Unumgängliches war, also im negativen
früher oder
Sinne.
Später,
genauso früher oder später. Und ich glaube auch, wenn man sich das alles so anhört, also es ist jetzt, wie gesagt, alles ein Glauben hätte, wäre sein können so. Ich glaube, er wäre auch bei der vierten Flucht wieder hinterher, hätte sie irgendwie gefunden. Es gibt ja Mittel und Wege.
Ja, man weiß es immer nicht, ne?
Also, ja, klar, man weiß es nicht, aber
hätte Fahrradkette, ne?
Es ist wahrscheinlich zumindest, ja.
Gut. Okay, wollen wir weitermachen?
Gerne.
Möchtest du den...
Du siehst irgendwie ein bisschen schockiert aus, ich weiß auch nicht.
Ich bin auch irgendwie ein bisschen schockiert. Ich bin es auch. Aber
bin es auch.
Ich bin es auch. Ja, ich bin gespannt, dir gleich meinen Fall zu erzählen und zu hören, was du dann so in der Kombi von aus beiden Fällen sagst. Weil weißt du, jetzt gerade bin ich dir wissenstechnisch voraus.
Voll, voll. Aber ich fand auch das mit diesem Muskelanbeten, ich auch, das ist so suspekt irgendwie.
Das war wirklich sus. Also ja, das war wirklich seltsam.
Aber gut, machen wir weiter.
Mit dem dummen Todesfall.
Falsch rum.
Perfekt.
Tony R., 1986 bis 2015. Der Kickboxer Tony war stolz auf seine Herkunft als Roma, in Anführungszeichen Zigeuner, sowas sagen wir hier aber nicht, und hasste alle Gauchos, also nicht Zigeuner im Endeffekt. Vor seinem letzten Kampf gegen einen Gaucho steigerte er sich derartig in seinen Hass hinein, dass er seinen Mundschutz verschluckte und daran im Angesicht seines Gegners erstickte.
Okay, das ist halt wirklich, das wäre ziemlich unlucky.
Ja, ja. Wobei das auch eine Art von Rassismus ist, ne? Also wenn ich mir dann denke, was ist denn los mit euch? Ehrlich.
Was ist los mit euch? Ich glaube, es ist wahr.
Das ist falsch.
Ah. Aber ich
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank ist es falsch. Aber ich hätte es dir zugetraut, dass es wahr wäre.
Wieso mir? Ich hätte damit jetzt auch nichts
zu tun. Ja, wenn du es rausgepickt hast nur. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt aber rüber zu mir. Ja?
Gerne.
Okay, super. Bei mir geht es heute um Armando und Brittany Barron. Das ist ein junges Ehepaar, also er ist 30, sie ist 31. Und die beiden haben 3 gemeinsame Kinder, also die haben auch schon sehr früh geheiratet. Mhm. Ne, sind auch schon ein paar Jahre zusammen, haben wie gesagt 3 Kinder. Die älteste Tochter ist 9 und das jüngste Kind ist quasi auch gerade noch ein Baby.
Mhm.
Und die beiden haben auch überhaupt keine gesunde Beziehung. Mhm. Und im Volksmunde würde man auch sagen, eine toxische Beziehung. Armando hat nämlich eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Und er ist schon mehrmals Brittany gegenüber gewalttätig gewesen, sogar vor den Kindern. Also den Kindern selbst hat er wohl nie was getan. Toi, toi, toi. Aber ihr gegenüber schon. Und er hat auch keine Rücksicht darauf genommen, ob die Kinder irgendwie im Raum sind. Mhm. Ob die das mitkriegen oder nicht. Wenn er ausgerastet ist, ist er ausgerastet. Und sie war so sein Ventil.
Mhm.
Und Brittany ist es total leid, sein Opfer zu sein. Und
verständlich.
Möchte sich scheiden lassen von ihm und sagt ihm das auch und sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, ich möchte, dass wir uns scheiden lassen. Aber er droht ihr so hart, dass sie sich eben nicht traut, diesen Schritt der räumlichen Trennung auch wirklich zu gehen.
Das ist ja leider oft so. Und gerade wenn dann auch noch Kinder mit im Spiel sind, für die du auch noch verantwortlich bist, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger.
Voll. Im Jahr 2020 lernt Brittany dann den 25-jährigen Jonathan Emerald kennen. Der ist ein Arbeitskollege. Und Brittany findet ihn auch sehr attraktiv. Und auch Jonathan scheint nicht abgeneigt von ihr zu sein. Aber es kostet sie schon etwas Zeit und auch Überwindung, aber sie kann ihre Gefühle ihm gegenüber nicht mehr leugnen. Und die beiden beginnen dann auch eine Affäre. Also am Anfang fangen sie an, über Facebook zu schreiben. Dann tauschen sie irgendwann die Handynummern aus. Dann schreiben sie sich per iMessage. Dann wechseln sie sogar zu Snapchat. Und dann treffen die sich auch 2-mal in einer Woche, abends in einem Park immer. Und bis dato hatten sich die beiden auch immer nur geküsst. Also es ist jetzt keine wirklich extrem körperliche, langwierige Affäre. Mhm. Aber zwischen den beiden ist halt was.
Aber auch, wenn es keine langwierige Beziehung ist, nicht richtig. Also
natürlich
ich
nicht richtig,
kann den Hintergrund verstehen, gerade wenn du so einen Partner zu Hause hast. Aber richtig ist es natürlich trotzdem nicht.
Ja, Fremdgehen ist immer scheiße.
Ja.
Punkt. So, ne? Und wir sind jetzt am Samstag, den 19. September 2020. Am Abend kontrolliert Armando das Handy seiner Frau. Okay. Und das hatte er auch schon öfter getan, aber immer so hinter ihrem Rücken. Also
klar,
es war auch nicht so, gib her, ne, zeig mir jetzt, sondern so, weil sonst hätte sie obviously wahrscheinlich auch Nachrichten gelöscht.
Ja, klar.
Und er findet eben auch Nachrichten und Fotos von Jonathan und auch Nachrichten bei Snapchat und zählt eins und eins zusammen und das reicht ihm auch schon. Also es ist jetzt nichts super Handfestes dabei, in dem irgendwie ganz klar deutlich wird, was so zwischen den beiden läuft. Er hat wohl flirty Nachrichten gesehen.
Naja gut, wenn seine Zunge schon eh kurz ist.
Genau, und das hat ihm halt schon gereicht. Er rastet komplett aus. Und Brittany sagt auch aus, dass sie ihn noch nie so wütend gesehen hat wie an diesem Tag. Also er war wirklich noch viel wütender, als er es sonst ist. Und er ist schon bekannt dafür, sehr wütend zu sein. Er schlägt mehrmals auf Brittany ein, steckt ihr sogar seine Waffe in den Mund und droht damit, sie zu töten. Und danach würgt er sie bis zur Bewusstlosigkeit, also bis sie bewusstlos ist und lässt erst dann von ihr ab. Ihre 9-jährige Tochter war übrigens auch im selben Raum und musste alles mit ansehen. Er nimmt sich dann wieder ihr Handy und fängt an, mit Jonathan zu schreiben. Währenddessen telefoniert er mit den Großeltern der Kinder, um diese kurzfristig am selben Abend halt vorbeibringen zu können. Und Amanda vereinbart ein Treffen mit Jonathan, der natürlich denkt, es wäre Brittany, mit dem er schreibt, in einem Park, also in dem Park, in dem die beiden sich halt auch schon vorher getroffen hatten. Er bringt die Kinder zu seiner Mutter und fährt dann gemeinsam mit Brittany zum vereinbarten Treffpunkt mit Jonathan.
Oh Gott.
Als Jonathan auftaucht, geht Amanda direkt auf ihn los und schlägt auf ihn ein, bis er am Boden liegt. Danach tritt er immer wieder auf sein wehrloses Opfer ein.
Wusste Jonathan denn, dass Brittany einen Mann hat?
Ja. Ja, das wusste er. Und tritt ihm dabei auch mindestens einmal gegen den Kopf. Wahrscheinlich öfter, aber Brittany hat halt eben ausgesagt, dass sie gesehen hat, dass er mindestens einmal gegen den Kopf getreten hat.
Ich glaube, in so einer Situation kannst du auch dann einfach nicht mehr mitdenken und sagst, ich zähle das jetzt.
Ja, genau. Ne? Ja. Also. Er fragt Jonathan dann, findest du sie hübsch? Und Jonathan sagt, ja, natürlich tue ich das. Amanda lässt dann auch erstmal von ihm ab und Jonathan rappelt sich so ein bisschen auf und schleppt sich in sein Auto. Und Brittany geht auch mit ihm mit, also die sitzen dann zusammen in seinem Auto und sie guckt ihn sich so ein bisschen an, guckt nach Verletzungen und sowas. Aber dann kommt ein erneuter Wutrausch und Amanda geht zum Auto, zerrt Jonathan heraus und tritt erneut auf ihn ein.
Dann sind sie doch bloß losgefahren.
In der Lage war der gar nicht.
Ja, ich weiß,
aber. Er zwingt Brittany dann anschließend, ihren Fuß auf seinen Hals zu stellen, denn sonst würde er sie beide töten.
Oh Gott.
Brittany hat Angst und tut, was ihr Mann ihr sagt. Also sie tritt mit einem Fuß auf seine Kehle.
Oh Gott, aber da ist doch ein Park. Sehen das keine Menschen?
Nee, es ist nachts, ne? Oh. Es ist nachts und es ist so ein abgelegener Park an so einem Waldgebiet.
Oh Gott.
Jonathan ächzt nach Luft und er ist auch ohnehin schon sichtlich geschwächt von den Angriffen gegen ihn. Und Amanda zieht ihn dann auf die Rückbank seines Autos. Amanda befiehlt Brittany dann, Jonathan die Pulsadern aufzuschneiden. Jonathans letzte Worte werden daraufhin sein, ich dachte wirklich, du lässt mich leben. Brittany fängt dann auch an, irgendwie so an seinen Handgelenken rumzuwuseln, aber sie schneidet nicht tief. Also sie tut im Prinzip, was man ihr sagt, aber halt aber nur ganz oberflächlich, genau, weil sie kann nicht. Ne? Amanda dauert das auch alles viel zu lange. Er zieht dann eine Waffe und drückt sie Brittany in die Hand und sagt, los, tu es, erschieß ihn.
Oh Gott.
Aber Brittany kann nicht und sie fleht um sein Leben und sie weint und ist total hysterisch und sagt immer wieder so, bitte lass es einfach, lass ihn gehen, so, lass mich gehen. Aber er lässt nicht lange mit sich reden, nimmt die Waffe zurück und schießt 3-mal auf Jonathan. Ein Schuss geht in die Brust und einer auch direkt in den Kopf. Jonathan ist daraufhin auch sofort tot. Also
keine Chance,
ja. Die Leiche verstecken die beiden zunächst im Kofferraum und fahren anschließend in einen Supermarkt, denn so gut vorbereitet war der Mann nicht. Sie kaufen da Reinigungsmittel, Abdeckplan, eine Säge und eine Schaufel.
Oh Gott.
Und anschließend fahren sie wieder zurück zum Park und gehen in dieses angrenzende Waldstück, wo Armando seine Frau zwingt, Jonathans Kopf abzusägen. Und dann lässt er sie da einfach zurück mit dem Körper und fährt nach Hause. Also er hat noch die Schaufel und die Abdeckplane bei ihr gelassen und hat gesagt, so mach jetzt, ich gehe nach Hause. So. Oh, mäßig, du hast den Mist gebaut, jetzt bat die Scheiße auch aus. Ist deine Schuld. Genau, ja. Genau. Ich fahre jetzt so und du kannst dann nach Hause kommen. Ja. Und sie vergräbt auch Körper und Kopf getrennt voneinander, wie er es befohlen hat in dem Sinne. Und kommt dann auch wieder nach Hause. Das Auto wird an dem Abend aber von einem Jäger gesehen. Ebenso auch das Auto von Jonathan, das da ja immer noch obviously auf diesem Parkplatz steht. Und am nächsten Tag sieht der Jäger das Auto immer noch und informiert die Polizei, denn er geht davon aus, dass es ein illegaler Camper ist. Mhm. Aber ein Camper findet die Polizei nicht. Also sie fahren dann halt hin, suchen das Waldstück ab, finden keinen Camper, fahren wieder und sagen, ja gut, okay, steht ein Auto.
Wer weiß.
Ja. Erstmal nicht so wild. Ja. Ne? Genau. Am Montag ruft Brittany dann bei ihrem Chef an, um zu kündigen. Also sie ruft an und kündigt sofort. Und Jonathan taucht obviously auch nicht auf. Als Jonathan auch an dem Dienstag nicht auftaucht und nicht erreichbar ist, meldet sein Chef ihn als vermisst. Mhm. Bei der Suche nach Jonathan hat man dann direkt auf dem Schirm so, ah Mensch, wir waren gestern oder vorgestern eben erst da. Sein Auto stand ja dort und dort. Fahren wir da nochmal hin und gucken, ob das Auto da immer noch steht. Und sie finden dann auch schnell das Auto und dann beginnt eben nochmal eine umfangreiche Suchmaßnahme im Wald, diesmal auch mit Hunden und diesen, hast du bestimmt schon mal gesehen, Besucheraktionen, diesen Stöckern, mit denen sie so in den Boden pieksen. Und dabei finden sie dann auch die Leiche des 25-Jährigen.
Oh Gott.
Bei den Ermittlungen rückt Brittany natürlich sehr schnell ins Visier der Ermittler, denn sie ist A, seine Affäre oder er war ihre Affäre.
B, hat sie gekündigt.
Und B, hat sie passend zu seinem Verschwinden halt gekündigt. Und während Brittany auf der Dienststelle zum Verhör gebracht wird, packt Amanda seine wichtigsten Sachen, schnappt sich die älteste Tochter und versucht nach Mexiko zu fliehen.
Genau. Aber warum hat nur die älteste Tochter so nach dem...
Die Jüngeren hat er zu seiner Mutter gebracht erstmal, genau. Also er hat mexikanische Wurzeln, er hat wahrscheinlich geplant, die nachzuholen. Aber mit drei kleinen Kindern, vor allem einem Säugling, wäre es wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, mal eben schnell abzuhauen.
Ja, der soll die Kinder bloß da lassen und weg mit dem.
Aber Brittany hält auch in dem Verhör nicht lange stand. Also sie erzählt sofort von dem Tatablauf und Amanda wird noch vor der Landesgrenze festgenommen.
Ja, gut.
Er streitet zunächst alles ab, aber die Beweise sprechen für sich. Im Jahr 2022 beginnt dann der Prozess, also knapp anderthalb Jahre später. Amanda und Brittany plädieren beide unabhängig voneinander auf nicht schuldig, also nicht schuldig wegen Mordes zumindest. Brittany hat ja schon gestanden, was sie getan hat. Mhm. Der Prozess dauert 2 Wochen und insbesondere die Aussage von Brittany ist herzzerreißend. Mehrmals bricht sie im Zeugenstand zusammen, während sie die grauenhaften Details über den Mord erzählt. Davon kann man sich auch YouTube-Videos angucken, also wenn ihr so kleine Ausschnitte sehen wollt, dann gebt das bei YouTube ein, genau. Bei der Urteilsverkündung wird Amanda Barron dann wegen 13 Taten verurteilt, darunter Mord ersten Grades, Entführung, Strafaufforderung zum Mord und Strafaufforderung zu Körperverletzung. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung plus 45 bis 135 weitere Jahre für die restlichen Taten. Und in diesen Taten sind noch nicht die Gewalttaten gegen seine Frau drin. Mhm. Ich will dir mal einmal ein Foto zeigen, wie er sie zugerichtet hat. Also sie wurde ja ziemlich schnell festgenommen.
Da nach, hat man es noch gesehen. Ne?
Genau.
Oh Gott, ist das furchtbar.
Die war wirklich böse zugerichtet. Und das war er am Tag der Festnahme.
Das sieht schon so aus, wirklich.
Ja, aber
ich mag das ja nicht, Leute halt nicht danach zu beurteilen. Gesicht, ne? Aber jetzt, wo man weiß, was er getan hat, denkst du dir, ja. Das passt.
Es wird auch noch eine weitere Verhandlung wegen den Straftaten gegen seine Frau geben. Die Verhandlung ist aber noch nicht angesetzt. Und sind wir ehrlich, die ist jetzt, hat auch keine Prio mehr.
Es eilt nicht, ja.
Genau, ja. Also, wie gesagt, der sitzt halt eh lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung.
Aber richtig gut, dass er auch wegen Entführung angeklagt wurde.
Mhm.
Also.
Ja. Und Brittany war vor Gericht ja geständig. Und denkst du, sie wurde verurteilt? Was meinst du? Und wenn ja, wie lange? Was schätzt du?
Also ich muss ehrlich sagen, ich fände es schon richtig. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 20 Jahre oder so. Ne? Aber sie hat nur mal mitgewirkt. Natürlich stand sie unter Druck. Und oh Gott, ne, ich will jetzt nicht sagen, die ist ein böser Mensch oder so. Aber es hätte sicherlich auch andere Lösungen auch für sie gegeben, was sie hätte tun können.
Ja.
wenn sie verurteilt wird, dann denke ich mal so 1 bis 3 Jahre, wenn überhaupt.
Okay, und was denkst du, weshalb genau? Also so Beihilfe oder
Beihilfe zum Mord? Vielleicht unterlassene Hilfeleistung oder irgendwie sowas.
Okay, ja. Also Brittany wird tatsächlich verurteilt wegen Verfälschung von Beweisen, allerdings zu einer Bewährungsstrafe.
Ja.
Also sie saß, glaube ich, knapp 4 oder 5 Monate in Untersuchungshaft. Mhm. Und das wurde ihr eben angerechnet und der Rest wurde zur Bewährung
ausgesetzt.
Genau. Und noch vor Prozessbeginn nahm Brittany auch wieder ihren Mädchennamen an.
Ja, verstehe ich.
Also sie hat ihren Namen auch wieder geändert.
Ja. Also wie gesagt, mich hätte es nicht gewundert, wenn es irgendwie so unterlassene Hilfeleistung oder irgendwas gewesen wäre.
Aber tut sie dir leid oder ermäßigt? Also denkst du...
Doch, generell tut sie mir schon leid. Also generell diese ganze furchtbare Situation mit ihrem jetzt Ex-Ehemann, gehe ich von aus. Das ist ganz, 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 ganz schlimm und das, ich will nicht wissen, unter was für einem Druck die Frau gestanden hat. Und ich meine, man kennt es ja auch selber, man sagt immer so schnell, wow, mein Partner würde mich einmal anfassen und ich wäre weg. Mhm. Nein, Leute, das ist nicht so.
Oft nicht so.
Genau, wenn ihr in so einer Beziehung drinsteckt, dann sind noch Kinder da, was weiß ich, da kommt so viel zusammen und viele Menschen, das ist ja eben, das sind ja also Gewalttäter, die gegenüber ihrem Partner oder der Partnerin, also andersrum, Gewalt ausüben, die sind ja nicht gesund. So, also, ne, da steckt, und die sind ja, die können dich so manipulieren im Normalfall.
Ja.
Da geht man nicht einfach. Und dann noch Kinder dazu, also diese Frau tut mir unfassbar leid, was die mitmachen musste, was die ertragen musste, was sie aushalten musste. Aber trotzdem ist es nicht richtig, was sie da getan hat.
Als er sie allein gelassen hat, hätte sie halt eigentlich
zur Polizei gehen müssen.
Ja.
Irgendwas.
Ja.
Weil zu Fuß nach Hause gekommen
ist sie auch. Genau, aber sie hatte halt natürlich wahrscheinlich, vermute ich so, in dem Moment auch Angst um ihre Kinder.
Total,
ja. Ja, also so plötzlich ist dieser Mann, der halt so wütend war, dass er gerade einen Menschen erschossen hat, mit den Kindern alleine zu Hause. Ich glaube, dann siehst du auch zu, dass du so schnell wie möglich einfach wieder nach Hause kommst.
Ja, natürlich, du hast mega Angst um deine Kinder.
Ja.
Aber ich, also das ist jetzt natürlich auch wieder, wenn man nicht in der Situation ist, dann hat man immer gut reden. Aber wenn man mal eine Sekunde mehr nachdenkt, also es ist doch... Klar, dass das irgendwie auffliegt. Und wenn man direkt hingegangen wäre, hätte man ihn direkt festnehmen können. Dann wäre er gar nicht erst mit dem Kind abgehauen. Man hätte ihm nicht die Fluchtmöglichkeit gegeben und so. Wie gesagt, das ist natürlich, man kann immer schlau reden, wenn man nicht in so einer Situation ist.
Ja.
Natürlich, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde in so einer Situation. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall nicht richtig, was sie getan hat. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass sie verurteilt wurde.
Die Mutter von Jonathan hat auch vor Gericht ausgesagt. Sie hat ein Zitat, eine Sache gesagt, die ich gerne so ins Deutsche übersetzt zitiert wiedergeben möchte, weil ich es einfach schön fand. Sehr poetisch sagte sie zum Täter: Du bist schlimmer als die Scheiße von Dreck.
Okay, das ist echt gut.
Oder ekelhafter oder so.
Es hat auch mal, es gab auch mal irgendeinen Fall, ich kriege das aber nicht mehr zusammen. Mir ist auch nur also der Bruder von dem Opfer im Gedächtnis geblieben, der einfach gesagt hat, you're a bad motherfucker. dann war es das. So, echt, also, ich glaube, da hast du auch einfach nicht so viel zu sagen, wenn du da, also.
Voll, aber auch die Richterin hat vor Gericht irgendwie noch gesagt, irgendwie, dass es ihr in ihrem Job oft schwerfällt, eine gerechte Strafe zu finden, weil der Grat sehr schmal ist zwischen dem, was das Recht hergibt und dem, was moralisch richtig ist.
Ja.
Und sie meinte halt aber so, aber bei ihnen habe ich keine Sekunde gezögert.
Ja.
Also wirklich so, sie werden diesen Knast nie wieder verlassen und sie haben es nicht anders verdient.
Ich glaube, so geht es tatsächlich vielen Richtern, auch wenn man sich mal das Strafmaß zum Beispiel von Kindesmisshandlung oder ähnliches anguckt. Ich glaube, da sind viele Richter so, dass die sich sagen, so, ich würde dich am liebsten für eben mehr wegsperren. Aber das gibt es eben nicht her, das Gesetz. Ne? Das ist, glaube ich, oft so und ich kann es total verstehen. Klar gibt es auch Fälle, wo du sagst, ja gut, ne, klipp und klar, so kann man das moralisch vertreten, alles gut, gibt der Gesetzesrahmen her, aber ich glaube, es gibt so viele Fälle, wo du denkst, so, nee, der hat eigentlich viel, viel mehr verdient. Oder vielleicht auch viel weniger, warum auch immer. Ne?
Ja.
Das ist...
Naja gut, ich würde sagen, wir schließen hiermit jetzt ab, wir müssen uns jetzt gleich um Oliver Borgmann kümmern.
Ja, genau.
Und... Ja.
Wir haben noch einiges vor.
Mhm.
Und Jessie ist bestimmt auch gleich da.
Jessie ist gleich da. Es ist 7:10.
Ja.
Wir haben sie auf 7:20 bestellt. Also
sie ist pünktlich, im Gegensatz zu mir.
Und im Gegensatz zu Alina ist Jessie pünktlich. Ja, stimmt.
Aber dann machen wir es gut für heute.
Genau.
Folgt uns unter little.ew.podcast. Schreibt uns nette Bewertungen. Genau. Wie gesagt, das Gewinnspiel kommt online. Genau. Auf Instagram.
Am Sonntag.
Genau. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Bis dann. Tschüss.